Herzlich willkommen zurück, meine Lieben, bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast. Normalerweise aus Wien, heute aus der wunderschönen Wachau, präsentiert von Coinfinity. Die Wachau, die ist in Niederösterreich bekannt für Burgen, bekannt für die Donau, die Marillen und so einige andere Sehenswürdigkeiten. Und ich darf euch heute willkommen heißen zu den Bulli Bursti Burggesprächen, die allererste Durchführung dieser neuen Serie. Und die wird stattfinden mit mir und Professor Peter Kottersek. Hallo Peter.
Hallo, servus.
Wo fangen wir an, mein Lieber? Wir fangen an bei der Frage, Bitcoin beginnt vor Satoshi. Und Peter Kottersek begann auch schon vor Satoshi.
Ja, ich bin ja schon etwas gesetzter im Alter, ich bin schon über 80. Und daher habe ich eine ziemlich lange EDV-Geschichte hinter mir. Ich habe 66 eines der ersten Softwarehäuser in Österreich gegründet. Und da war der Computer noch eine völlig unbekannte Technologie. Niemand wusste, was Software ist zum Beispiel. Und das hat sich dann entwickelt und ich bin dann mit der Firma gewachsen. Und ja, dann bin ich einmal zu Grund gegangen, wie es halt so ist im Unternehmerleben. Dann haben wir neu gegründet. Und eben in den späteren Jahren bin ich dann in die Kunst geraten, weil ich postuliert hatte, dass der Computer eine Kunstmaschine, die ultimative Kunstmaschine sei. Und da hat mich dann der Peter Weibel entdeckt, der war damals Professor an der Hochschule für angewandte Kunst, um den Studenten dieses neue Phänomen des Computers zu erklären. Und da ist sofort die Frage aufgepoppt, ja, was sei denn dann das Kunstwerk, dieses sogenannte File, also das, was im Computer abgespeichert ist, oder das, was der Künstler mit seinen Händen oder was immer er halt benutzt, macht. Und dann ist auch immer schon die Frage aufgepoppt, warum macht ein Künstler das, was er macht? Weil ich natürlich dort ja nicht als Künstler wahrgenommen wurde, sondern als Computerspezialist und Programmierer. Ich war aber kein Programmierer, ich bin ein sogenannter Systemanalytiker. Das ist der Job, wo man also sozusagen die Kunden ausfragt, was soll der Computer für dich überhaupt tun.
Du bist Systemanalytiker, das heißt, du bist Computer, du bist Unternehmer,
ja.
Du bist Künstler,
ja.
Du bist Burgherr und wir sind heute bei dir hier zu Gast. Ja. Danke, dass wir da sein dürfen. Du bist Erfinder von Bulli Bursti.
Ja.
Und zu einigen anderen Dingen, was der Bulli Bursti ist und was nicht, das werden wir im Laufe dieser und der nächsten Folgen noch ausführlich erläutern. Du bist Bitcoiner?
Ja.
Seit?
Ja, eigentlich seit 12, aber diese Bitcoins, da raufen wir noch um den Private Key, weil der ist irgendwo verschollen in unseren Akten. Und ich habe dann alle Akten sozusagen beschlagen, damit wir ihn suchen können.
Auch dazu werden wir eine ganze Folge machen, aber seit 12 war der Punkt, wo du gesagt hast, dieses Bitcoin-Ding, das interessiert dich, das schaust du dir an.
Ja, weil ich ja damals schon in der digitalen Währungsszene war, weil ich war ja vorher schon Bankier auf einer Insel im Second Life. Wir hatten dort eine Insel, die namens Beko Island, und dort hatten wir ein Hochhaus und da drinnen war eine Bank. Und diese Bank hat dann mit sogenannten Lindendollars wurde die betrieben. Die haben dieser Firma gehört, die dieses Second Life noch heute betreibt.
Linden Labs,
ja. Und das ist dann vom Staat irgendwie abgedreht worden. Und meine Anwälte hier in Österreich haben mich dann also beträgt, haben gesagt, ja, tu das nicht, weil Bank ist also ein Ausschlussgeschäft, da muss man eine Konzession haben. Die hatte ich natürlich nicht. Und ich habe aber gesagt, ja, wir sind ja da gar nicht in Österreich, wir sind ja da in der zweiten Welt. Und damals war eben dieser Streitpunkt, gibt es die jetzt wirklich? Hat die eine juristische Relevanz oder nicht? Und dann ist der Tenor aller meiner Berater gewesen, ja, es gilt das Ursprungsprinzip des Menschen und nicht des Avatars. Nicht, weil ich hatte einen Avatar, den Beko Kurosawa, das war so ein Männlein, das halt in unseren Firmenfarben gekleidet war und der hat sich da auf dieser Insel als Präsident, Notenbanker und alles betätigt und der hat eben Lindendollars in der Bank bestimmt und eben wie das dann aufgehört hat, haben wir das als literarisches, künstlerisches Projekt gemacht. So bin ich eigentlich in die Kunst geraten.
Du bist überall Second Life in die Kunst geraten?
Ja, eigentlich, weil ich ja dort schöpferischer Künstler war. Ich habe Figuren erfunden, gezeichnet, allerdings nicht mit den Händen, sondern halt am Schirm und ganze Landschaften. Und da war dann auch immer ein hochinteressanter Streit, der dann juristisch geklärt wurde, wem jetzt eigentlich die Rechte gehören, wenn ich eine Landschaft, wenn mein Avatar auf eine fremde Insel auf Besuch gegangen ist, in ein Museum und sich dort von mir filmen hat lassen. Wem gehört jetzt so die Rechte an diesem Film? Und da war das Interessante, ist dann rausgekommen, der diesen Film macht, dem gehören die Rechte.
Aber die Bank, die du auf diesem, in dieser Beko, muss man dazu sagen, ist deine Firma?
Das ist die Firma, die ich 66 das erste Mal gegründet habe und das zweite Mal dann 78 noch einmal.
Das heißt, das ist ein Begriff, den werden wir öfter hören in dieser Geschichte. Und du hast dann quasi die Firma genutzt, um in diesem digitalen Raum auf einer Insel eine digitale Nation auszurufen mit dir als alleinigem Herrscher und hast dort auch eine Bank betrieben. Ja, aber das wurde
Entschuldige, dass ich dich korrigiere, aber das war schon die Sicht der Juristen. Ich war ja der Meinung, mein Avatar, und so war das auch konstruiert von Linden Labs, dass der ja eine gewisse Eigenständigkeit, so wie die jetzigen KI-Produkte, das ist eine Vorstufe dieser ganzen KI-Bewegung war das damals schon, und die These dieser Leute, die das gemacht haben, war ja, dass dieser Avatar früher oder später sich immer mehr von seinem Schöpfer trennt und ein Eigenleben kriegt. Das ist ja auch die Grundidee dann für den späteren Bullybursti. Das ist so wie bei der Mickey Maus. Die Mickey Maus war ein Geschöpf von einem Herrn namens Walt Disney, wurde dann aber ein eigenes Rechtssubjekt sozusagen, an dem sich Rechte geknüpft haben. Ich muss leider ab und zu juristisch argumentieren, weil ich ja immer unter der Fuchtel aller Juristen stehe, als schöpferischer Mensch.
Aber ja, das ist ja auch über die Jahre und Jahrzehnte erst klar geworden, oder? Da sind natürlich immer mehr Juristen in dein Leben gekommen.
Ja, normal. Ich habe just studiert ein bisschen. Ich habe es natürlich nicht ab. Ich bin ein permanenter Studienabbrecher, weil man immer langweilig geworden ist. Und bin dann eben jetzt heute, sozusagen als alter Herr, bin ich jetzt freischaffender Künstler.
Jetzt nehmen wir die Leute mal auf eine kurze Reise durch das Leben von Peter Kottosek, damit wir ungefähr wissen, wie wir hier gelandet sind, mit wem wir es zu tun haben. Du bist geborener Wiener?
Ja.
Wann bist du geboren?
1939. Also ich bin noch ein Vorkriegskind. Also noch vor dem Zweiten Weltkrieg bin ich geboren, knapp davor.
Und wie bist du dann sozusagen als aufgewachsen in der Nachkriegszeit, ja, und dann aber bei den Computern irgendwo gelandet?
Ich bin im zweiten Bezirk aufgewachsen. Das war eine Russenzone damals. Also da bin ich unter Fremdherrschaft gestanden. Hat auch mein Leben sehr geprägt. Werden wir dann vielleicht bei Bitcoin darüber reden, warum mich das zu Bitcoin geführt hat. Aber Das ist nicht nennenswert, da bin ich halt wie ein Gassenjunge im zweiten Bezirk in Prater hauptsächlich aufgewachsen. Dann bin ich halt wie alle Kinder in die Schule geschickt worden, war auch kein begeisterter Schüler. Hab dann das humanistische Gymnasium abgebrochen, weil mir es irgendwie langweilig war. Und hab dann eine Mechanikerlehre gemacht. Hab dann gesehen, das ist auch nichts. Bin dann in zweiten Bildungsweg, habe ich dann ein Maschinenbau-Ingenieurstudium, bin also vom Titel her sogenannter Schmalspur-Ingenieur und bin dann eben in die EDV-Szene gerutscht, wie dann die IBM in Österreich begonnen hat, Leute für diese Berufsfelder zu rekrutieren. In den ganz frühen 70er Jahren war das. Da habe ich aber schon die Firma gegründet gehabt.
Da hattest du die Firma schon gegründet, ja, gehabt und wusstest auch, dass du mit der Firma, mit der Beko in Richtung Computerdienstleistungen gehen wirst.
Ja, weil damals war ja der Computer per Definition eine Maschine. Das sozusagen die Taxonomie des Computers hat sich ja wesentlich verändert. Ursprünglich war das eine ganz normale elektrische Rechenmaschine, wie halt diese mechanischen, nur die elektrische Form. Daher ist das auch bei den Maschinenbauern gelandet, weil da war sehr viel bewegte Hebelei drinnen. Und ich habe mich dann für diesen neu geschaffenen Beruf, den noch niemand gekannt hat, des Systemanalytikers bei der IBM beworben, habe dort eine Ausbildung gemacht, eine gar nicht so lange, und war dann damit beschäftigt, meinen Kunden zu erklären, welche Fragen müssen sie klären, damit das, was sie wollen, programmierbar wird. Und mein Output war dann das Pflichtheft für die Programmierer.
Verstehe, das heißt, ihr habt quasi mit der Firma, mit Hilfe der Maschinen von der IBM auch, quasi Lösungen gesucht für Probleme, die vorher analog gelöst wurden.
Ja, wir haben gar nicht, die Firmen selbst haben ja meistens eine Lösungsidee schon selbst, aber sie haben zum Beispiel kein Bewusstsein, wie streng in der Programmiererei Begrifflichkeiten, da sind wir wieder bei der berühmten Taxonomiefrage, also was ein Begriff genau war, wann ist er wahr und wann ist er falsch. Und diese sogenannte Wahrheitsprüfung ist ja in jeder Software drinnen. Nur komischerweise interessiert niemand, welche Wahrheitstabellen da dahinter stehen. Und diese Wahrheitstabellen macht der Systemanalytiker.
Und das ist das Kerngeschäft der Firma gewesen, das, was du gemacht hast?
Das war damals ein Teilgeschäft, weil hauptsächlich haben wir für industrietechnische Zeichnungen angefertigt, also für große wie Föst und so weiter. Wir hatten damals ja schon mehrere hundert Mitarbeiter und das war die neue kleine Hightech-Startup. Gruppe.
Ah, verstehe. Das heißt, der Computer ist quasi durch eine
die haben neue sich auch Abteilung. Nicht sehr gut verstanden damals mit den Ingenieuren, weil die haben ja noch gezeichnet per Hand.
Also so ein bisschen wie in den Zeitungsredaktionen, wo dann plötzlich die Internetleute aufkamen, die dann belächelt wurden, ja. Dann alles übernommen haben.
Genau, das war. Und da war ich ja auch sogar involviert, weil wir ja diesen ganzen Prozess in Österreich immer begleitet haben, auch für Verlage, für Firmen dieser Art.
Genau, darauf möchte ich hinaus, weil das die Geschichte deiner Firma und dann auch deine Geschichte ist tatsächlich, dass du quasi mit dem Computer dann eigentlich groß geworden bist.
Ja, wir hatten dann noch ein Problem, das auch schon wieder in Vergessenheit geraten ist. Die IBM hatte ja noch die Politik, dass sie nur Computer plus Software im Paket verkauft. Und dann ist die sogenannte Unbundling-Philosophie aufgekommen, dass man Computer und Software trennt. Und das hat erst ermöglicht, dass es überhaupt eigene Softwarehäuser gibt. Und da war auch die IBM der Hauptnachfrager eigentlich, weil wir haben ja jahrelang hauptsächlich nur für die IBM gearbeitet, als Subauftragnehmer für die Softwareseite. Und wir haben einen der ersten Gewerbescheine für Software in Österreich gehabt. Und da hatte ich dann ein Problem. Wir konnten uns dann in Selbstdefinition auf der ganzen Welt hat man dann schon von der Softwareindustrie gesprochen, während in Österreich war das immer noch dem Gewerbe zugeordnet und perverserweise dem allgemeinen Gewerbe, wo also die Wahrsager, die Rauffangkehrer drinnen waren. Also hat man uns dort als so Mistkistler, haben wir immer gesagt, hineingeworfen und wir haben dann gekämpft, als Industrie anerkannt zu werden. Das ist uns eigentlich bis heute nicht gelungen eigentlich in Österreich. Aber die Industriellenvereinigung, da war ein Sekretär, der ein bisschen offener war, der hat uns dann als Untermieter genommen. Und ich hatte dann mit einigen Kollegen aus der Branche, haben wir dann den Verband der Softwareindustrie gegründet, den es heute noch gibt. Und dort war ich dann jahrelang der Präsident. Also insofern bin ich lebende Softwaregeschichte.
Genau, darauf will ich ja hinaus. Ja. Und ab wann war es dann so, dass du gesagt hast, dieses Computerding, das wird mal ganz groß?
Na, ich hatte dann kennengelernt den Herbert W. Franke, hat er geheißen, der war damals ein sehr berühmter Mann, der hat dann guten Zugang zu Großrechenanlagen gehabt und der hat dann so experimentiert am Bildschirm und hat Bildhaftes gemacht, muss man heute sagen. Das waren halt so Bildchen. Und die wurden abfotografiert und das wurde dann als neue Kunst. Und dann hat es einen berühmten Künstler, den Namjoon Paik, gegeben. Der hat aus alten Computerschrott sozusagen Skulpturen gemacht, aber dass auch die Schirme wieder geflimmert haben und Bilder drauf waren.
Das hat man schon mal gesehen, oder?
Das war alles sensationell und in Österreich hat es eben der Peter Weibel gemacht. Und daher hat er, das ist meine Vermutung, beobachtet, was so in der Softwareindustrie läuft und wie dann die Computer so klein geworden sind, dass man sie einem Künstler in die Hand geben hat können. Das war die sogenannte PC-Ära, die das begonnen hat mit DOS und Microsoft. Da hat dann der Peter Weibel im Zuge eines Vortrags, den ich einmal gehalten habe, wo ich frecherweise gesagt habe, es wird eine Zeit kommen, wo jeder seinen eigenen Bildschirm hat. Weil zu der Zeit musste man ja durch 5 Securities durch und ein Badge haben, damit man überhaupt an einen Bildschirm heran kann, weil das war alles streng geheim. Und ich habe damals in einem Vortrag eben gesagt, ja, aber das wird nicht mehr lang dauern, dann hat jeder sowas.
Wann war das?
Das war so 1983.
Also Anfang der 80er Jahre, ja. Da hast du gesagt, der PC kommt in jedes Haus.
Ich lustigerweise habe mich immer auf den Schirm bezogen. Ich war schirmorientiert, weil ich war ja ein visueller Typ und mir war der Schirm immer wichtig, nicht? Weil der Computer, wo der steht, ist eigentlich wurscht. Das wusste man ja damals schon, der kann natürlich auch eine Drahtverbindung sein oder eine Funkverbindung. Das wussten wir ja alle schon als Techniker. Es hat es nur nicht gegeben, weil es niemand gemacht hat. Nicht?
Also die Dinge, das ist auch interessant, was Bitcoin betrifft, nicht? Also dass viele Menschen, die verstehen, wie Computer funktionieren, schon in die Zukunft schauen konnten und gesehen haben, okay, das und das wird möglich sein, es wurde noch nicht umgesetzt.
Ja, da hat es einen ganz berühmten Mann, den Herrn Zuse, gegeben, wo ja immer noch gestritten wird, ob der nicht früher den Computer sozusagen industriereif erfunden hat, bevor ihn die Amerikaner erfunden haben, aber die haben natürlich dann gewonnen, wie immer, und dieser Zuse hat damals ein Buch geschrieben, der rechnende Raum hat das geheißen, wo er Dinge schon sozusagen postuliert hat, die eigentlich Bitcoin indirekt vorhergesagt haben. Nicht? Also diese triadische Verbindung zwischen drei Zahlen, was ja Bitcoin ausmacht, aber ich will mich da jetzt nicht in Details verlieren, da gibt es Leute, die kennen sich da besser aus. Also dieses kryptografische Prinzip dieser drei Zahlen, Bitcoin-Zahl, Private Key und Public Key, das war damals ja schon Stand der Technik in der Mathematik und in der Computerindustrie.
Peter Weibel ist jetzt schon zweimal gefallen, der Name. Ein berühmter Künstler, ein berühmter Professor an der Wiener Kunstuni. Ja. Und bei dem bist du dann über das Thema Computer gelandet.
Ja, der ist an mich heran, im Zuge dieses Vortrags, der war dort scheinbar im Publikum und ist dann nachher an mich herangetreten und gesagt, das ist hochinteressant, was Sie da sagen, meinen Sie das wirklich? So gesagt, verstehe ich, sonst hätte ich es ja nicht gesagt. Und dann hat er gesagt, ja, dann könnten Sie das vielleicht meinen Studenten erklären. Sag ich, ja, aber entschuldigen, ich bin ja nur ein Schmalspur-Ingenieur, was mache ich auf einer Hochschule? Sagt er, und da hat er dann die denkwürdigen Worte seines Rektors da gesagt, wir sagen das immer so, wer ein Akademiker ist, bestimmen wir. Sag ich, gut, wenn das so ist, komme ich gern. Nicht? Und dann habe ich begonnen, meine Lehrzeit bei den Kunststudenten. Nicht? Wir haben dort das auf Augenhöhe halt, ich habe dann mitgebracht, ein paar Commodore, wie haben die geheißen, der Commodore
64,
ja, den man am Fernsehschirm anhängen konnte und dort haben wir halt dann experimentiert und da hatten wir dann aber doch das Problem, die wollten ja einen Output haben, den man an die Wand hängen kann, nicht? Und das haben wir dann über fotomechanische Dinge erst gemacht und das war 84, bin ich dann also dort eingetreten, war auch Dienstnehmer bei der heutigen Hochschule, heute heißt sie Universität für angewandte Kunst, damals hat sie Hochschule geheißen und ich war 10 Jahre dort sozusagen Teilzeitbeschäftigter als Dozent.
Aber selbst noch nicht künstlerisch tätig?
Nein, erst durch die Studenten, die mich immer angestänkert haben und gesagt, wenn Sie da über uns mit Kunst reden, probieren Sie es doch einmal selber, dann brauchen Sie uns nicht immer so blöd fragen. Und ich habe gesagt, na, dann schaut ihr einmal, wie ein Computer funktioniert, dann braucht es mich nicht so blöd fragen. Und so haben wir uns halt aneinander herangearbeitet. Und das war ein sehr gutes Verhältnis. Also eine der damaligen Studentinnen ist, glaube ich, heute Rektorin sogar dort in der Hochschule, die Ruth Schnell.
Weil du ja vorher kurz erwähnt hast, dass das eigentliche Second Life war, dass ich dann eigentlich der Kunst
gebracht. Das war aber schon später. Second Life ist erst später gekommen.
Ich weiß, deswegen versuche ich quasi die Timeline zu verstehen.
Ich bin auch in Second Life damals schon gegangen, um mir und meinen Studenten eine Kunstplattform zu bieten. Wir hatten ja dort eine Art auf der Insel, das kann man heute noch, gibt es Fotos, wo eben wir Freiluftausstellungen hatten und die Avatare, also unsere vor allem, aber auch die Gäste. Second Life funktioniert so, dass man auf fremdes Gelände seinen Avatar schicken kann, der geht dort spazieren und schaut sich alles an. Ne?
Jetzt heißt ja unsere erste Folge, Bitcoin begann vor Satoshi. Jetzt hast du schon ein, zwei Dinge erwähnt aus der Computergeschichte und so weiter. Wo begann denn deiner Meinung nach Bitcoin?
Naja, mein Zugang zum zum digitalen Geld, wenn man das einmal so allgemein sagen darf, war eben Second Life. Wir hatten dort eine Insel und wir haben dann Räumlichkeiten in unserem Hochhaus, das wir dort gebaut haben, mit meinen Ingenieuren. Die haben die Daten halt gebastelt, dass das Hochhaus halt so dort steht. Das war begehbar. Und da haben wir Räumlichkeiten. Aber dann habe ich gesagt, das vermieten wir jetzt an Freunde, Bekannte und Fremde, die halt bereit sind, zu zahlen. Und dann war natürlich die Frage, wie sollen die bezahlen? Nicht? Am Anfang haben wir uns gedacht, die schicken uns halt ganz normal Rechnung im normalen Fiat-System. Aber Lindner hat dann angeboten, und das war ja lustig, da konnte ja jeder Avatar in gewissen zeitlichen Abständen zu gewissen Bäumen gehen und dort Geld herunterpflücken. Also das war die Geldschöpfung im Linden, in dem Second Life. Und da bin ich, ist mir erst bewusst geworden, und dann diese ganze Streitigkeiten mit den Notaren und Anwälten bezüglich der Erlaubnis auf meiner eigenen Insel, eine Bank zu betreiben. Und ich war der Meinung, das ist ein eigenes Land, mit eigenen, habe dann Völkerrecht herum recherchiert, was zeichnet ein Land aus, wann ist man ein souveräner Staat. Das ist man eigentlich durch Selbstdeklaration, hat sich dann rausgestellt. Da gibt es also, das wissen diese diversen Experten alles, aber ich hatte eben die Mindestvoraussetzungen waren, es muss mindestens einen Einwohner geben, weil unter dem geht es nicht, sonst ist es unbelebtes Land. Es muss Grenzen haben und es muss anerkannt werden und an dem sind wir gescheitert.
Es hat keiner deine Mikronation im Internet anerkannt.
Genau, das und hatte ich gemeinsam, damals hat es einen Künstler in Prater gegeben, der hat die Kugelmugel-Welt erfunden. Und dann hat es noch ein Vorbild für mich gegeben, den Valuliso, ich weiß nicht, ob der noch bekannt ist. Der war ja der Ärgste, der diese Taxonomie-Vendorship gemacht hat. Also der sich selbst einen Begriff geschaffen hat, dazu ein Outfit und ist öffentlich immer dort aufgetreten und war dann kurz drauf eine Institution. Und das hat mich so fasziniert. Und dann habe ich beim Weibel eben gelernt, das ist der Wiener Aktionismus. Nicht? Man hat eine Botschaft oder man will etwas der Welt mitteilen und macht dann eine Aktion. Darum heißt er eben Aktionismus. Da muss man aber eine gewisse Frechheit haben und eine gewisse Liebe zur Provokation.
Aber das fasst dein künstlerisches Schaffen gut zusammen, oder?
Also da bin ich drauf gekommen, dass ich mein ganzes Leben eigentlich immer nur Kunst betrieben habe, weil ich ja auch meine Firma nie betrieben habe, um Geld zu machen eigentlich. Das war ein angenehmer Nebeneffekt, klarerweise, den ich natürlich gerne akzeptiert habe. Aber es war nie der Zweck. Nicht? Ich wollte was Neues ausprobieren.
Und der Wiener Aktionismus ist quasi, dir ist dann nachher auf der Kunstuni beim Weibel aufgefallen, dass das, was du vorher schon getan hast, eigentlich da auch hineinfällt.
Dass ich eigentlich dort besser aufgekommen war, als wie bei den Ingenieuren und bei den noch, wo ich Anwalt wurde ich ja nie, weil ich das Studium abgebrochen habe, aber bei allen diesen Berufsständen. Nicht? Mir hat immer dieses ständische Prinzip, das hat mich immer so gestört. Nicht? Ich bin ein permanenter Selbstermächtiger. Ich denke mir was aus und wenn alle anderen sagen, das ist ein Blödsinn, interessiert mich nicht, ich versuche es. Mhm. Das habe ich dann gelernt, das nennt man den konkreten Konstruktivismus in der Kunst. Nicht? Also man macht konkret ein konstruktivistisches Experiment. Konstruktivistisch heißt, man tut auch die dazu nötigen Komponenten möglichst viel aus sich selbst schöpfen. Und nicht zukaufen von irgendwo. Also der wahre konstruktivistische Maler müsste auch seine Farben selbst erfinden.
Dann ist der fängt bei Null an.
Der fängt am besten, der schöpft alles aus sich.
So wie ein Satoshi Nakamoto?
Das weiß man eben nicht. Wenn ich ihn kennen würde, würde ich ihm genau diese Frage stellen. Hast du dir's abgeschaut?
Genau, weil wir haben ja gesagt, Bitcoin begann vor Satoshi. Und dann gab es natürlich die Story, es gab ja verschiedene Anläufe für digitales Geld, schon vorher. Der Lindendollar war eins davon. Ich weiß nicht, ob du das so weißt, aber das erste Mal, dass die Europäische Zentralbank 2012 auch geschrieben hat über Bitcoin, das war in einem Paper, das war zur Hälfte Lindendollar und zur Hälfte Bitcoin.
Ja, ja,
also das kenne ich. Ja. Ja, damals hatten sie auch eben das
als das habe ich sogar als Rechtfertigung benutzt für den Übergang von meiner Bank, die es ja noch immer gibt. Aber sie gilt halt nicht als Bank. Aber als Experiment läuft es ja noch immer. Die ist jetzt im Es gibt ja auch Beko Island noch immer, aber in Facebook. Schaut nur Gott sei Dank niemand hin, aber weil soll ja auch niemand so recht hinschauen, weil das ja eine geheime Insel ist. Und die hat noch immer das Gebäude und die Bank, aber natürlich jetzt als Derivativ zum Derivativ. Ne? Das Second Life war ein Derivativ der Realwelt. Und das ist jetzt ein Derivativ der Überbleibseln von Second Life.
Wobei Second Life gibt es ja auch noch, oder?
Ja, aber dort sind wir ausgeschieden, weil wir nicht mehr weitergezahlt haben dann.
Wir haben
dann diese Insel abgelegt.
Das war das, was jetzt großartig als Metaverse
Das hängt aber damit zusammen über diese Geschichte, wo wir vielleicht auch einmal zu sprechen kommen mit diesen verlorenen oder noch nicht gefundenen Bitcoins.
Das ist die mysteriöse Geschichte. Aber dazu
die mich sehr derzeit am meisten beschäftigt eigentlich.
Das und, wie du mir vorher erzählt hast, Alex Gleitstins trojanisches Pferd
der Freiheit. Ja, das war jetzt wirklich es gibt immer so Durchbruchsereignisse. Dieses Buch ist eine Watershed. Weil bis jetzt alle Bitcoin-Bücher, die ich kenne, haben immer wieder halt versucht, diese Satoshi Nakamoto-Überlegungen irgendwie zu erklären, zu ergründen. Aber zum Beispiel, es gibt ja auch beim Satoshi Nakamoto eine verfolgbare, ich weiß nicht, ob du den Paxos-Algorithmus kennst.
Erklär mich auf,
bitte. Das ist die Grundlage des Proof-of-Work-Verfahrens. Da hat es einen anderen Typen gegeben, ich weiß aber jetzt gar nicht mehr, wie der geheißen hat, und der hat einen Algorithmus, der nennt sich Paxos-Algorithmus, weil er den nach einer griechischen Insel aus der alten Welt gesagt hat, wo eben die Bevölkerung über ein ähnliches Verfahren, wie man heute Proof of Work sagt, eine Einigung über gewisse Fragen erzielt haben. Und der hat dann einen Peer-to-Peer-Algorithmus erfunden, auf dem baut Satoshi auf. Aber er erwähnt ihn nicht.
Das ist nicht Adam Beck? Das ist nicht
Der heißt Lamport, glaube ich,
heißt okay. Der. Das heißt, damit haben wir die Frage schon geklärt, ob Satoshi alles von bei Null angefangen hat.
Es gibt ja auch die Vermutung, dass Satoshi nicht eine Person war, sondern ein Team. Das gibt es in der Mathematik öfter. Da gibt es ja auch diese Mengenlehre, die Typen, die französischen, das war ja auch eine Gruppe von Mathematikprofessoren, die dann als eine fiktive Person aufgetreten. Das ist in der Kunst, ist ja üblich, auch ich bin jetzt Mozarts Würfel neuerdings, weil ich komponiere auch. Und das ist in der Kunst normal, dass man sich hinter irgendwelchen Artefakten versteckt.
Weil wir gerade über Algorithmus und Mozart, jetzt musst du natürlich das kurz erklären mit dem Mozarts Würfel, weil sonst hängt das so in der Luft.
Weil das ja alles einen historischen Zusammenhang hat. Ich wurde dann unter dem Druck meiner Studenten zum Maler. Nicht? Weil wir waren ja eine Malerklasse sozusagen oder eine visuelle Klasse. Da waren auch Videoleute, die natürlich auch Musik generiert haben. Und die wollten ja auch damals schon möglichst künstliche Musik generieren, wo möglichst wenig, da kommen wir dann zu dieser berühmten Geldfrage, die ich dann immer denen erklärt habe, liebe Leute, ihr müsst das ja alles finanzieren auch. Das könnt ihr jetzt, ihr als Studenten könnt zu den Eltern gehen, benzen und schnorren, wie man in Wien sagt. Aber dann soll ja irgendwann die Kunst das Geld bringen, dass man noch größere Kunst machen kann.
Haben die Studenten das damals verstanden? Weil das war der Unternehmer, in dem das
ging. Ja, ich bin ihnen sozusagen schwer auf den Wecker gegangen, weil ich ständig über Geld zu reden versucht habe. Dann haben sie es aber irgendwann verstanden und haben mir gestanden, ja, sie gehen ja auch antichambrieren zu den berühmten Galeristen, weil sie wissen, ohne Galerist kannst du als Bildkünstler nie in den Markt. Mhm. Und dann habe ich ihnen halt versucht zu erklären, es gibt keinen Markt, es gibt nur Market Maker. Der Markt ist ja nur dann das Objekt, aber den Markt machen immer Market Maker. Und dann haben wir versucht, gemeinsam zu analysieren, wer ist der Market Maker. Und da haben wir beide voneinander sehr viel gelernt. Und ich habe gelernt, dass auch meine Art der Geschäftsausübung eigentlich Kunst ist.
Und wie kommen wir jetzt zu Mozart?
Naja, und jetzt, das ist der jüngsten Zeit geschuldet, bin ich durch Zufall, durch einen Freund, der ist Orchesterleiter, auch in der Ukraine, hat dort ein Orchester hochgezogen, das jetzt verloren gegangen ist im Zuge dieser Kriegshandlungen. Und die habe ich eine Zeit lang gesponsert. Und da haben wir also solche Projekte gemacht. Und dann habe ich erzählt bekommen, dass der 9-jährige Mozart ein Spiel erfunden haben soll, wo er aus jedem Menschen einen Komponisten machen konnte, indem er 160 Takte hat er vorgegeben, als Array würde man als Ede Fowler sagen, und hat dann sozusagen die Wahrheitsfindung oder Proof of Work mit Würfel gemacht. Und dann hat man gewürfelt, dann hat man geschaut, wie schaut der Takt halt aus, dann haben die Leute den Takt halt niedergeschrieben, meistens hat es ihm gegeben, in diesen Kreisen hat es dann immer wem gegeben, der auch Klavier spielen kann, der hat den Takt dann gespielt. Und so hat man dann ein Musikstück gehabt. Das hat mich so fasziniert, dass schon im Jahr 1700 irgendwas der 9-jährige Mozart das gemacht hat. Dann habe ich im Internet recherchiert und habe diesen Algorithmus gefunden und der hat mich so fasziniert, dass ich dann auch damit zu spielen begonnen. Und mein Maestro, den ich halt immer gefragt habe, weil ich kann ja weder Noten lesen noch ein Instrument spielen, der hat mir dann erklärt, ja, also das kann man natürlich dann in eine Partitur übersetzen. Ich soll ihm so ein File halt schicken, das ich halt dann am Computer mit diesem Algorithmus gebastelt habe. Und da hat es dann eine japanische, der war gerade in Japan bei einer Konzertsache und hat dort eine japanische Pianistin dieses Stück gegeben und hat gesagt, spiel mir das einmal vor. Und die hat gesagt, ja, das kenne ich nicht, aber das muss von Mozart sein. Und der hat gesagt, ja, ich habe da einen Freund, der hat mir diese Noten geschickt und hat aber nichts Näheres verraten und die hat dann dauernd gerätselt, das ist ihm dann so am Wecker, dann hat er sich geoutet, hat gesagt, ja, der macht das mit diesem Mozart-Algorithmus. Und da bin ich auf die Idee gekommen, ja, das könnte ich ja jetzt schon zu einem neuen Kunstprojekt machen. Und da brauche ich natürlich einen Künstlernamen für das. Und da habe ich mich Mozarts Würfel genannt, weil ich ja eigentlich nur der Würfel bin.
Aber Würfel und Algorithmus, das erinnert ja dann auch schon wieder an Bitcoin.
Eigentlich ist der Bitcoin das verlängerte Mozart-Spiel. Wirklichkeit. Ne? Nur mit viel höheren Ziffern. Das muss man immer. Was sich nämlich bewegt hat, in der Urzeit, so bis 80, konnten wir ja lange Zahlen nicht verarbeiten am Computer. Da hat er ja immer was weggeschnitten. Und erst jetzt neuerdings bei den Rechnern, die wir am Handy haben, die sind ja 100.000 Mal stärker als damals der größte IBM-Rechner, die können solche lange Zahlen überhaupt verarbeiten und daher kann man jetzt so sozusagen eine hohe Auflösung machen, dass diese ewige Streitfrage, die mich mein ganzes Leben beschäftigt hat, wo hört analog auf und beginnt digital, eigentlich beliebig geworden ist. Weil man kann jetzt die Auflösung immer enger machen.
Gibt es einen direkten Zusammenhang zwischen dem Algorithmus von Mozart und die bei Bitcoin verwendet werden?
Naja, ja, auf sehr abstrakter Ebene, selbstverständlich. Es gibt also eine gewisse sehr hohe Zahl an möglichen Schlüsseln. Mhm. Das ist das Array. Und eigentlich ist es ein ziemlicher Zufall, eben durch diese Seed Phrase, die man erwürfeln kann, die man aber auch sich ausdenken kann, dass man dann die zugehörige Schlüsselpaar macht und dann lädt man Bitcoins drauf, dann hat man die dritte Zahl und dann hat man diese triadische Kombination. Nichts anderes ist das Bitcoin. Ist ja nichts anderes als eine Gruppierung von drei Zahlen. Langen Zahlen, sehr komplexen Zahlen.
Passt Bitcoin für dich auch in den Wiener Aktionismus? Ist Bitcoin auch ein Kunstprojekt?
Natürlich, also man könnte ja unterstellen, dass der Satoshi ausprobieren wollte, wie reagiert die Menschheit auf diese Idee. Dass ihm das interessiert. Es spricht ja sogar einiges dafür. Also schon allein der Umstand, dass der Satoshi Nakamoto nicht zum reichsten Menschen der Welt, er wollte nicht Elon Musk 2 oder 1 sein, hätte er ja in der Hand gehabt, müsste man eigentlich sagen, hat er bis heute nicht gemacht. Also kann man unterstellen, dass er idealistische Motive hatte oder Neugiermotive. Ich halte von dem Wort Idealismus nicht so viel, weil das immer so bedeutungsschwanger ist. Man kann ja auch schlicht wie ein Kind neugierig sein. Mozart, der 9-Jährige, war ja dadurch so genial, weil er eben ein neugieriges Kind war und nicht ein abgefuckter alter Mozart.
Der war nicht, ein neunjähriger Mozart war nicht getrieben von irgendwelchen monetären Erfolgs.
Der hat auch nicht alle diese, Entschuldige, die du dann immer verkündest, was sich der Notenbanker denkt, was sich der Präsident von irgendwas denkt, was sich der kleine Zahlungswillige denkt. Das in dieser Szene, wo ich am liebsten bin, also bei den konkreten Künstlern, das ist immer ziemlich zweckfrei. Man probiert es einfach aus, weil es lustig ist. Und wenn es dann ein Eigenleben gibt und dann dieses sogenannte Ammer-Prinzip, also the art of making money by art, zu greifen beginnt, ja, dann kann das jeder Künstler natürlich sehr geschmeichelt und glücklich zur Kenntnis nehmen. Ich kenne keinen Künstler, der abgelehnt hat, reich zu werden, wenn es ihm gelungen ist. Aber 99,9% aller Kunstschaffenden gelingt das nicht.
Ja, Satoshi hat es ja offenbar abgelehnt. Ja. Zumindest zum gewissen Grad. Er wird schon noch genug Bitcoin haben, um gut zu leben, aber den ganz großen Reichtum aus diesen ersten Adressen.
Ich vermute sogar, also wenn man die Qualität der Denkarbeit dieser Gruppe oder dieses Menschen heranzieht, kann der auch von seinem Geschäft leben, was immer der gerade tut. Weil der ist sicher in der Branche. Aber ob er in der Geldbranche notwendigerweise gelandet ist, weiß ich nicht. Da kann ja auch der Stephen Wolfram ein Begriff ist, der hat das dicke Buch geschrieben über New Kind of Science. Der ist das Maß aller Dinge in der Wissenschaft, weil der die grundmathematischen Softwareprodukte fast alle in der Hand hat, wo man Beweisführung per Computer in der Mathematik macht. Und das ist ein Softwarehaus in seiner privaten Hand, ein englisches, der ist Monopolist fast. Und der ist stinkreich, der Kerl. Der braucht sich nicht mit Währungsfragen herumschlagen.
Das würde ja auch bedeuten, dass all die Dinge, die wir jetzt, so wie du es eher gesagt hast, der Notenbanker, der Ökonom, der Podcaster und so weiter, all die Dinge, die wir projizieren auf dieses Bitcoin-Ding, sind Teil quasi dessen, dieser Idee, ich mache das mal und schaue, was passiert, aber sie sind sicher nicht die Idee. Also deswegen ändert sich ja auch permanent der Narrativ rund um Bitcoin. Nicht deswegen, weil wir so dumm sind und ständig unsere Meinung ändern, sondern weil einfach es definiert niemand, was Bitcoin genau ist.
Aber ich weiß nicht, ob dir das auffällt. Ihr definiert euch ja immer, indem ihr aus der Sicht der alten Geldwelt die neue zu analysieren versucht. Das halte ich für einen Denkfehler, weil das ist so neu und anders. Die alte Welt ist immer hierarchisch. Die wurde ja auch erfunden von Königen, von Kaisern und wurde dann halt irgendwie scheindemokratisiert. Heute sind das halt irgendwelche Oligarchen oder Sammlern von Vollmachten. Es gibt ja Vollmachtsammler, so wie den Larry Fink mit seinem BlackRock, das ist ein Vollmachtsammler. Ich habe selbst ein paar BlackRock-Aktien in meinem Portfolio, aber ich kann dem nichts anschaffen, weil da müsste ich eben 100.000 Mal so viel Aktien kaufen. Das kann ich mir nicht leisten. Dann vielleicht würde er auf mich horchen. Also, aber er ist mein Angestellter. So wie auch der Bundeskanzler mein Angestellter als Steuerzahler ist, aber er hat mir noch nie gefolgt. Und das ist genau mein Problem auch mit diesen Staatsformen, wie sie jetzt sind. Die sind Überbleibsel aus der feudalen Welt.
Die Staatsformen.
Bitcoin würde, und das gefällt mir an dem Alex Gladstein so gut, der kommt ja auch aus einer ganz anderen Szene, der kommt ja von den Menschenrechtlern her, und der bringt dann dieses Gleichnis mit dem trojanischen Pferd und das fasziniert mich so. Er sagt nämlich nicht, wer ist jetzt der Grieche und wer ist der Trojaner und wer sind die drei Leute oder fünf, die im Pferd sitzen.
Aber er impliziert es schon.
Ja, aber zum Beispiel, du darfst dich derzeit selbst noch ins Pferd hinein definieren.
Und wenn ich das richtig verstehe, dir geht es darum, dass wir in Wahrheit, wenn wir versuchen, mit den alten Begriffen Bitcoin zu erklären, uns
scheitern wir, weil wir die Taxonomiehoheit den anderen überlassen. Weil wir immer noch, indem wir die Begriffe verwenden, die die haben wollen und auch durchsetzen können, weil sie schon bürokratische Kontrollstrukturen aufgebaut, dass wenn man unter diesen Begriff fällt, nicht wenn du sagst, du bist Arzt, wenn du mich heilst, ich bin krank und du heilst mich, kann man sagen, ist ein Zufall, du bist ein netter Mensch, hast mich geil, ich bin dir ewig dankbar. Ist eine Sache. Ist ein B2B, also ein ist noch kein B2B, sondern ein C2C-Geschäft. Mhm. Sobald du dich Arzt nennst, darfst du mich vielleicht so gar nicht behandeln, dass ich gesund werde. Du musst dich so behandeln, wie es die Pharmaindustrie vorschreibt. Und genau das ist das Geldsystem. Das ist meine Kritik. Darum bin ich ein begeisterter Bitcoiner, aber nur Bitcoin als Reservewährung.
Dazu kommen wir auf jeden Fall noch, dafür werden wir uns viel Zeit nehmen, aber glaubst du, dass Bitcoin diese Welt aufsprengen kann, also dass es die Kraft hat, das so stark zu verändern, dass wir uns nicht mehr an die alten Regeln und Begriffe halten müssen?
Ja, das hängt aber nicht vom Bitcoin ab, das hängt von den Menschen ab. Bitcoin als mathematisches Konstrukt ist wasserdicht. Das funktioniert einfach, kann man jederzeit anschauen und man kann es auch fast mathematisch beweisen. Wobei man darüber streitet, kann man ein paar mathematische Beweise überhaupt gilt und nicht gilt. Aber im Wesentlichen ist es ein zahlentheoretisches Konstrukt, das wasserdicht ist. Aber nur Bitcoin mit Proof of Work. Weil wesentlich geht es ja nur um Proof of Work. Mhm.
Aber es hängt dann quasi von uns ab, was wir daraus machen.
Ja, darum postuliere ich ja und wäre nicht müde, das immer jedem zu erzählen, also musstest du auch anhören. Ich sage ja, Proof of Work ist ein zweistufiges Verfahren. Es gibt das Hashing, das ist das, was wir normalerweise in Bitcoinler kreisen, also diese Number-Cruncherei, die angeblich so viel Strom braucht, über das man auch übrigens reden kann, ob das wirklich so sei. Aber im Wesentlichen ist das ein reines zahlentheoretisches Abarbeiten von Zählungen eigentlich. Mhm. Und da geht es darum, wie viel Strom haue ich in den Computer hinein. Und das Zweite ist aber dann das sogenannte Judging, also wie in der Gesellschaft wird das beurteilt. Das ist das, was ich zum Beispiel jetzt gerade hautnah erlebe mit meinen 300 Bitcoins, so habe ich es auch schon gesagt. Werden die anerkannt als mein Eigentum oder nicht? Und erst dann ist die Frage relevant, ob ich den Schlüssel habe. Wenn man es eh nicht als mein Eigentum anerkannt, ich brauche auch den Schlüssel nicht, ich darf eh nichts damit tun. Und das sind Fragen, die eine ganz andere Ebene haben und die werden meiner Meinung nach viel zu sehr vermengt.
So, jetzt musst du kurz die 300 Bitcoin erklären, aber nur kurz, wir machen eine eigene fast Folge zu der Frage, aber trotzdem können wir das nicht so hängen lassen.
Na, wie wir diese berühmte Bank im Second Life zugesperrt haben, mussten wir eine Art Schlussbilanz machen. Und da wurde festgestellt, wir haben halt dort die Lindendollars verkauft und haben dann im Kaffeehaus offenbar auf einem Zettel halt 300 Bitcoins gekauft. Als redliche Forschungsstelle meiner Firma, ich war ja zu der Zeit eigentlich schon in Pension und war nicht mehr operativer Führer und war nicht mehr für die Buchhaltung verantwortlich. Sage deswegen, weil die Streiterei ja jetzt gerade läuft. Habe das halt mehr oder weniger abgeliefert und vergessen. Und Jahre später habe ich dann einmal schüchtern nachgefragt, wie dann die Steigerungen waren und plötzlich das schon mehr als 1 Million Euro wert war. Sage ich, wo sind denn eigentlich unsere Bitcoins? Und Bitcoins, was und wie? Und dann habe ich dann halt aufgrund der alten Aktenlage und meiner Berichtssuche, ich war ja sozusagen ein Forschungsinstitut innerhalb meines Konzerns, wenn man das so will, habe ich halt gesagt, ja, aber Entschuldigung, ich habe euch gegeben und was ihr damit macht, ist mir nicht wurscht, aber wo sind sie jetzt? Und dann hat die Streiterei begonnen, dass halt die Verursacher alle dazu geneigt haben zu sagen, nein, die hat es ja nie gegeben. Also das ist sozusagen die Existenzverneinung. Und die anderen haben gesagt, naja, das ist egal, selbst wenn sie Existenz haben, wo ist der Schlüssel? Dann sage ich, gut, dann klären wir aber erst einmal, wem gehören sie überhaupt? Nicht? Weil das Diensterfindungsgesetz, und da gibt es also wieder, es gibt bei der Juristerei immer so einen Ballon dann von Erwägungen im Einzelfall. Aber lange Rede, kurzer Sinn, also wir suchen den Schlüssel noch immer, aber wir können sozusagen die Existenz der Bitcoins sekundentaktlich in der Blockchain nachweisen, dass sie da sind.
Also die Adressen kennt ihr?
Natürlich. Die Adresse kennt
ihr. Die Adresse. Die Adresse, ja, aber warum? Wenn ihr den Schlüssel verloren habt, hätte die Adresse auch verloren gehen können.
Die Adresse haben wir auf Umwegen finden können, aber den Schlüssel nicht. Weil der auf demselben Zettel oder war das halt getrennte Zettel oder hängt es in irgendeinem Akt. Es hat ja auch noch niemand gesucht, das muss ich auch dazu sagen, weil wir hatten dann eine riesen Auseinandersetzung in den Gremien. Ich bin ja konzernstrukturiert, wir sind ja noch immer relativ nicht sehr groß, weil wir jetzt schon wieder viel kleiner sind, aber wir hatten ja am Höhepunkt ein paar tausend Mitarbeiter ja. Und ich habe im jetzigen Konzernverband 6 oder 8 Rechtskörper. Und die streiten jetzt, wenn sie gefunden, wem gehören sie und wer kriegt den Finderlohn.
Okay, da machen wir jetzt sozusagen Mental Note, da machen wir eine eigene Folge zu der Frage, die Bitcoin im Heuhaufen. Mein lieber Peter, vielleicht zum Abschluss eine etwas persönliche Frage. Woran liegt das, dass du mit 84 noch so gut drauf bist und so viel Energie hast? Ist das, weil du noch so viel Neugier hast für diese ganzen technischen Dinge oder ist das ein anderes Geheimnis?
Ich glaube, 2 Geheimnisse. Ich gehe 3-mal in der Woche mindestens in die Sauna, gehe nie zu einem Arzt und ich bin immer wie ein Kind, neugierig und frech.
Ausgezeichnet. Ich freue mich auf die nächsten Folgen von den Bully Bursti Burggesprächen. Da werden wir auch erklären, wer oder was eigentlich der Bully Bursti ist. Und danke, dass du da bist, dass du das mit mir machst. Bis zum nächsten Mal.
Und ich danke, dass du mir so geduldig zuhörst.
Die Veröffentlichungen in diesem Podcast sowie die darin enthaltenen Hinweise, die im Begleitmaterial gesetzten Links dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder eine Anlageberatung, Anlageanalyse noch eine Aufforderung oder Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Insbesondere kann eine Anlage oder sonstige Beratung dadurch nicht ersetzt werden. Die in den Veröffentlichungen erhaltenen Angaben basieren auf dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Ausarbeitung und können jederzeit ohne weitere Benachrichtigungen geändert werden. Die Inhalte richten sich ausschließlich an natürliche Personen. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen, Informationsquellen, daraus resultierenden Haftungen oder Schäden jedweder Art übernommen. Eine Haftung für leicht fahrlässiges Verhalten wird jedenfalls ausgeschlossen.